Ich habe ihn dann gefragt, vor welchen Gefühlen er sich mehr fürchtet. Ja? Vor den Angstgefühlen oder vor den guten Gefühlen, die man so in Gesprächen mit Kolleginnen entwickeln kann. Und er hat dann gesagt, beide. Er fürchtet eigentlich beide gleich stark. Und dann, wenn man diese Logik denkt, dann heißt das ja nichts anderes als, das Auftreten jedweder Gefühle macht ihm eigentlich Sorgen. Ja? Positive, weil man weiß ja nicht gleich, welches positive Gefühl kommt jetzt, oder negatives, ist es Angst oder nicht. Also es wird verallgemeinert. Und was machen Klienten in solchen Situationen? Eigentlich wieder was sehr Intelligentes. Ja? Also Angstklienten sind sehr intelligente, logisch denkende Menschen. Sie probieren, Gefühle zu unterdrücken, zu kontrollieren. Ja? Aber wie sagt schon Milton Erickson, willst du etwas verstärken, probiere es zu bekämpfen. Ja? Ich fragte den Mann, ob er verhindern könnte, dass er bei anderen Menschen ähnliche Gefühle, dass er ähnliche Gefühle entwickeln würde, wie damals bei den Gesprächen zu seiner Kollegin. Und er sagte eigentlich nein. Und dies würde ihm Angst machen. So, und jetzt haben wir uns nach 20 Minuten erarbeitet, die erste alternative Bedeutungsgebung für Angst. Ich bemerkte, dass er sicherlich die Erfahrung gemacht hat, dass er sich vor Gefühlen nur bedingt schützen könnte, da diese ja unwillkürlich auftreten würden. Er bejahte, dass es, und ich blieb in der Logik des Klienten, aber möglich sei, sich indirekt davor zu schützen, indem man sich vor Menschen bzw. vor Zusammentreffen mit Menschen schütze. Ja, indem man weitgehend den Kontakt mit anderen Menschen meidet. Und das ist eine typische Strategie von Angstklienten. Das habe ich natürlich gewusst vorher. Der Klient hat sich voll verstanden gefühlt. Ja, das stimmt. Ja, so denke ich. Ja, das ist meine Herangehensweise zur Problemlösung. Und das macht er eigentlich seit Jahren, erzählt er. Eigentlich seit 3 Jahren bricht er sämtliche Sozialkontakte ab. Er macht in seiner Freizeit nichts. Er hat keine Hobbys. Er verlässt das Haus in seiner Freizeit nicht mehr. Er sitzt nur mehr zu Hause. Er hat ausreichend Angst. Das ist wieder so ein Merkmal. Angst benötigt Zeit zum Nachdenken über Angst. Er sitzt zu Hause und denkt über Angst nach und bespricht seinen Zustand, seinen emotionalen Zustand seit 3 Jahren täglich mit seiner Frau. Ja. Die Frau tut mir leid, ja, aber er hat dann auch gesagt, irgendwie, es wird schon langsam zum Problem. Er hat genannt, seine Angst wird zum Problem. Ich habe es dann genannt, die Gespräche über seine Angst werden zum Problem, weil die Frau gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich lasse mich scheiden. Geh zum Doma oder ich lasse mich scheiden. Und jetzt ist er eben zu mir gekommen. Ich habe den Mann dann gefragt, ob er diese Gespräche eigentlich vermissen würde. Und er war sehr ehrlich, das muss ich dazu sagen, und er hat gesagt, ja, die Gespräche mit seiner Kollegin, die würde er vermissen. Und ich refrainte dabei das Gefühl, das dabei entstanden war, als emotionale Nähe und habe es als Grundbedürfnis definiert. Ja? Das war die zweite alternative Bedeutungsgebung. Ich gab ihm somit nicht nur die Erlaubnis, sowas fühlen zu dürfen oder sowas herstellen zu dürfen, sondern ich besprach mit ihm die Notwendigkeit der Deckung von Grundbedürfnissen. Ja, ich fragte ihn, was er glaubt, was passiert, wenn ein Grundbedürfnis auf Dauer nicht gedeckt wird. Und da hat er gar nicht lange nachdenken müssen, hat er gesagt, naja, dann geht's mir nicht gut, dann kommt die Angst wieder. Erstmaligkeit passiert. Und ich meinte, dass ich, wäre ich in seiner Situation, auch Angst entwickeln würde. Angst davor, dass wieder irgendwo, ich gehe irgendwo hin und dann passiert emotionale Nähe. Ja, zum Beispiel, und er hat mir ausgerechnet, seit 2 Jahren ist in Karenz, der müsste eigentlich bald zurückkommen. Und er hat gesagt, ja, die Kollegin kommt jetzt in ein paar Wochen zurück. Und er hat gesagt, würde ich aber an ihrer Stelle Angst haben. Ja, und er hat gesagt, das habe ich auch. Ja. Und zwar Angst vor diesen emotionalen Begegnungen. Ja. Zu seiner Erleichterung habe ich noch eingefügt, dass ich ihm glauben würde, dass er nicht in die Kollegin verliebt war. Das war ihm sehr wichtig, dass er von mir losgesprochen wurde davon. Aber sehr wohl in die Gespräche verliebt gewesen war. Ja, das konnte er nehmen. Das macht für ihn einen bedeutsamen Unterschied. Das ist eine neue Bedeutungsgebung letztendlich. Ich habe gesagt, natürlich sind Sie in die Gespräche verliebt gewesen. Dort kriegen Sie ja das, was Ihre Grundbedürfnisse sind. Ja. Und in dieser Situation, und wahrscheinlich kennen Sie es auch aus Ihrer Arbeit, aber ich nenne das immer Magic Moments. Da passiert was. Man merkt, man sagt was, man sieht es richtig rattern und es ist alles anders. Und das war auch bei diesem Mann so. Der Klient hat ununterbrochen davon erzählt, dass er das so noch nie gesehen hat und dass das jetzt völlig neu ist für ihn und dass ihn das verwirrt. Und was das jetzt heißen würde für ihn und dass er jetzt gleich heimgehen würde zu seiner Frau und mit ihr darüber reden würde, anders als bisher, ja, und dass er dass er letztendlich, er hat dann gesagt, mein Unterbewusstes ist gar nicht so blöd. Das sagt mir eigentlich nur, indem es mir Angst schickt. Schau auf deine Grundbedürfnisse, stell emotionale Nähe her, am besten mit deiner Frau, ja, oder mit ungefährlichen Lebewesen, ja, mit Tieren oder mit Kindern. Mit Kindern ist auch ein Problem. Und der Mann ist völlig verwirrt rausgegangen. Also das ist so meine Vorgangsweise, wie man diese Logik nutzt, um diese Warum-Frage zu klären. Zweites Prinzip, zweiter wichtiger Punkt. Sie finden diese Punkte, diese vier, auch in der Tagungsmappe. Zweiter Punkt, die Überwindung der Dissoziation, Patient, außenstehende Angst. Durch das Einführen des Prinzips der Beteiligung. Menschen, die zu uns kommen, ich mache das jetzt kurz, haben immer das Gefühl, die Angst, sie personifizieren sie so, die kommen in Paartherapie, ich bin heute mit meiner Angst da oder so irgendwie, aber es ist immer außerhalb, ja. Ist natürlich schwierig zu beeinflussen, natürlich könnte man externalisieren, ja. Kleiner Hinweis auf gestern, ich tue es nicht, ist eine Stilfrage, ja. Bin da nicht so gut, es bietet sich aber schon an, also ich plädiere schon für die Möglichkeit der Externalisierung, weil wenn ich die Idee habe, es ist etwas außerhalb von mir, was mich bedroht, dann kann ich das nicht ändern, aber ich kann die Beziehung zu dem ändern. Ja? Und insofern entspricht es schon der Logik von Angstklienten, die Externalisierung. Mir hat einmal einer gesagt, meine Angst ist so wie bei Fred Feuerstein. Sag ich, Fred Feuerstein kenne ich, was meinen Sie? Sagt er, kennen Sie diesen Vorspann bei Fred Feuerstein, die Säbelzahnkatze, die der Fred immer vor die Haustür setzt und die kommt dann beim Fenster wieder rein und setzt den Fred raus. Ja? Und er hat gesagt, das ist mein Erleben mit der Angst. Ich gebe sie weg, sie kommt von hinten und ist schon wieder da und macht was mit mir. Also insofern Externalisierungen gut. Ich arbeite aber nach dem Lucky-Look-Prinzip. Das Lucky-Look-Prinzip ist das, dass Lucky Luke der Mann ist, der schneller schießt als sein Schatten. Ja, das ist eine Metapher, die gefällt mir besser, weil der Lucky Luke den Schatten selber erzeugt. Ja. Das heißt, ich in meiner Arbeit probiere ich die Idee, dass Menschen an der Aufrechterhaltung, an der Erzeugung der Aufrechterhaltung von Angstdynamiken beteiligt sind, Lucky Luke ähnlich, ja, und dadurch den Schatten nicht töten können und gar nicht müssen, sondern durch die Idee der Beteiligung, etwas ändern können, einzuführen. Wie mache ich das? Das nenne ich Angsten und Entangsten und werde ich jetzt kurz dann vorstellen. Vielleicht, Stefan, könntest du die erste Folie. Ich kurz zur Kybernetik des Angstens. Ich verstehe Angstphänomene als dynamisches Wechselspiel von drei Teilen, von drei Systemen, ja, von drei Phänomenbereichen, wenn man so will. Der erste ist körperliche Empfindungen, das ist der organische Bereich, O genannt, kognitive Verarbeitung, dem psychischen Bereich und dem Verhalten des Klienten, dem sozialen Bereich. Das ist auch in etwa das, was die Ilka Hoffmann gestern auch, glaube ich, gemeint hat. Damit ein Problem aufrechterhalten werden kann, und das ist meine Idee, wie werden Probleme erzeugt und aufrechterhalten, ja, wenn ich das verstehe, dann kann ich eine Gegenstrategie entwickeln, müssen in diesen Teilen und zwischen diesen Teilen redundante Operationen, sogenannte Muster, Sie wissen es, ausgeführt werden. Kommt jetzt ein Klient in eine Therapiesitzung, ist meine Erfahrung zumindest, er will immer über einen Phänomenbereich, den organischen, reden. Er kommt und will seine ganzen körperlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit Angstphänomenen machen. Das soll er auch, aber ich kann steuern, wie es dann weitergeht. Und was ich tue, ist, dass ich diese Verbindungen zwischen den Einzelnen, ja, einführe. Ich frage zum Beispiel, also er kommt und redet über den organischen Bereich und ich frage dann sofort, was denken Sie, wenn Sie zum ersten Mal merken, dass das Herz schneller wird? Was tun Sie dann? Ja? Wie wirkt sich das so aus? Und so weiter. Das heißt, ich frage sinngemäß den Klienten, wie angsten Sie? Ja, weil da macht es jeder anders ein bisschen. So bekommt man natürlich eine Bezogenheit. Und man bekommt sozusagen ein Nacheinander, man bekommt eine Interaktionskette. Und das ist eigentlich was sehr Einfaches. Weil Interaktion, Angst ist nicht direkt veränderbar, sage ich. Aber Interaktionsketten, ja, sind natürlich veränderbar. Ich nenne das eben dieses Spiel mit den Wechselwirkungen, die der Klient vorgibt, nicht ich. Der Klient sagt, wie er es tut, und wir erstellen dann das individuelle Angstenschema. Ich nenne das Angsten bzw. den Prozess dieser Erklärung, des Herausarbeitens, Endangsten. Vielleicht können wir die zweite Folie noch. Wenn man das Ganze auf der Flipchart, und ich bin ein leidenschaftlicher Zeichner in der Therapie, wenn man das auf die Flipchart aufzeichnet, indem man drei Striche macht und sagt, dieser Bereich da oben, das ist der Gutge-Bereich, den kennen Sie wahrscheinlich auch, das da unten ist der Schlechtge-Bereich, und wir haben Befindlichkeitskurven. Ja. Können Sie mir, und da wird dann verlangsamt, Zeitlupe, können Sie mir ganz präzise sagen, wie das bei Ihnen ist, dass es von dem Gutge-Bereich in den Schlechtge-Bereich kommt. Ja? Und so kann ich Interaktionsketten grafisch darstellen. Ich frage dann zum Beispiel, so vier Standardfragen habe ich mir da jetzt aufgeschrieben, angenommen, Sie würden, wenn Sie merken, dass Ihre Befindlichkeitskurve absinkt, ja, sinkt ab, es kommt, meistens kommt was aus dem organischen Bereich jetzt, und dies nicht interpretieren mit es beginnt schon wieder. Hier ist meistens sofort dieser Schalter, der da ist, der sagt, es beginnt schon wieder. Wahnsinn. Ja? Sondern Sie würden sagen, oh, mein Körper meldet mir, dass er frische Luft braucht. Ja? Oder dass ich nervös bin, weil eine schöne Frau mir gegenüber sitzt. Ja? Was wäre dann anders, wenn da etwas eine andere Bedeutungsgebung wäre? Dann sagen alle, naja, dann wird die Kurve anders verlaufen. Wahrscheinlich geht die gar nicht mehr bis oben kommen. Wahnsinn, was da passiert. Der Klient entwickelt Alternativen. Ja? Oder wenn Sie nach der Feststellung, oh, mein Herz klopft jetzt schneller als ausnahmsweise, einmal nicht das tun, ja? Sozial, ja? Was Sie sonst machen, nämlich Blutdruck messen, ja? Sehr, sehr beliebte Gegensteuerung bei Angstdynamiken, sondern etwas anders beschließen würden. Was könnte dieses dieses S denn anderes sein? Ja? Jetzt entwickelt die alternative Ideen. Es ist in Wirklichkeit nur eine Musterunterbrechung, die da jetzt angeregt wird. Oder, was müssen Sie tun, und diese Frage ist sehr spannend, was müssen Sie tun, wenn Sie wollen, dass Ihre Kurve ganz schnell absinkt, ja, vom Gutge-Bereich in den Schlechtge-Bereich? Dann sagen fast alle Klienten drauf, das, was ich immer tue. Ja. Oder, wann im Verlauf der Abwärtsbewegung der Kurve, glauben Sie, haben Sie am meisten Steuerungsmöglichkeit? Was glauben Sie? Wann haben Sie die größte Chance, gegenzusteuern? Ganz am Anfang, danke. Geübter Angstklient. Ja, danke. Das heißt, ich lasse das jetzt schon aus Zeitgründen aus. Diese grafische Darstellung hat viele, 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 viele Vorteile. Wenn ich so weit bin, gehe ich dann immer zum dritten wesentlichen Punkt, zum dritten Eckpfeiler meiner Arbeit. Angst ist ein zukunftsgerichtetes Phänomen, das in der Gegenwart permanent erzeugt wird und erhält sich aus dieser Divergenz zwischen Hoffen und Bangen. Ja, ich habe es vorher schon kurz ausgeführt. Das heißt, Angstpatienten beschäftigen sich mehr oder weniger intensiv immer damit, wie geht's weiter. Sie sind immer zukunftsfokussiert. Ja. Kommt die Angst wieder oder nicht? Ja, aber Zukunft wird in der Gegenwart immer wieder neu erzeugt, aber immer gleich erzeugt. Ja. Jetzt ist es so, und das heute für sehr wesentlich in meiner Arbeit, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Zukunft ausschauen wird. Ja? Vier Varianten, die sind vielleicht nicht optimal gezeichnet, gebe ich zu. Gibt's Variante 1, es ändert sich nichts. Das ist so, weiß nicht, die traditionelle, so kommen Sie zu mir. Das ist die wahrscheinlichste Variante, sonst wären Sie nicht bei mir. Zweite Idee, es wird schlimmer. Das kann auch anders ausschauen. Ja? Das ist das, was Sie befürchten. Die Horrorvariante, die es zu verhindern gilt. Drittens, es wird besser. Ja? Es geht schon noch in den Schlechtge-Bereich, aber nicht mehr so weit runter. Und irgendwann einmal löst sich das so in Wohlgefallen auf. Viertens, es tritt nie wieder auf. Ja? Das ist der Wunsch oder das Ziel aller Angstpatienten. Was wäre nun die beste Therapievariante? Ja? Wenn man das durchdenkt, und ich frage das die Menschen, sagen sie alle, die wäre super, deswegen bin ich da. Ja? Ist es die wahrscheinlichste? Ich sage nein. Jemand, der über Monate, über Jahre Angst erzeugt hat, braucht doch nicht realistisch glauben, dass er nie wieder in ähnliche Situationen kommt. Und trotzdem wollen die das. Ja? Deswegen muss man die Erwartungen verändern der Leute. Ja? Ich gehe aber dann mit das Stück und frage die Leute, okay, wenn das Ihre wäre, gut, was glauben Sie, wie lange müsste denn das in diesem Bereich sein, dass Sie sicher sein können, dass es vorbei ist? Dann denken die Leute nach und sagen, na, ein halbes Jahr mindestens, ein Jahr, hört man immer wieder, ein halbes Jahr, ein Jahr. Eine hat einmal gesagt, na, ich glaube, ein ganzes Leben lang. Und dann sage ich, das ist aber, was heißt denn das, dass Sie ein ganzes Leben lang zu mir kommen wollen? Ja, nicht, dass ich es nicht gern machen würde, aber diesen Auftrag nehme ich nicht an. Ja. Weil das wird es natürlich heißen. Ja. Beziehungsweise man würde es erst am Totenbett wissen, ob es erledigt war oder nicht. Ja. Aber man würde das ganze Leben lang in Sorge leben, sie könnte ja wiederkommen. Also das ist ein Ziel, das sozusagen nicht aus der Angst heraus, das aus der Angst verständlich formuliert wird, aber nicht aus der Angst herauskommt, obwohl es ja man glauben könnte, man kommt aus der Angst raus. Das heißt, Klienten schwanken zwischen, es ändert sich nichts und ich möchte, dass es nie wieder auftritt. Das ist diese Spannung, ja, und aus der muss man sie befreien. Wie mache ich das? Ich probiere, auf Variante 3 zu kommen. Das ist nämlich eine realistischere, eine bessere, aus meiner Sicht, also für mich jedenfalls. Weil das erlaubt das Auftreten von irgendetwas, von Symptomen. Ja. Bei Variante 4, also wenn da ein Symptom käme, dann würde automatisch wieder der alte Film ablaufen, es beginnt schon wieder, ah, Wahnsinn, ich muss noch härter arbeiten, ich muss Therapeuten wechseln oder was auch immer. Variante 3 erlaubt mir etwas einzuführen, was ich immer mache, und zwar, dass ich eine Behauptung aufstelle, die noch nie eigentlich bekämpft wurde von Klienten. Ich sage immer, wissen Sie, bei Angst ist es so, Angst geht immer nach dem Prinzip, also das, der Weg heraus aus der Angst heißt immer zwei Schritte nach vor, ein Schritt zurück. Ja? Ähnlich wie bei einem Seismographen, es gibt Ausschläge, die werden immer geringer, der Zeitabstand ändert sich, aber es gibt Ausschläge. Ja? Das ist ganz normal, dass wenn man gesund wird, dass wieder Phänomene auftreten, möglicherweise andere, möglicherweise in einem größeren Abstand, möglicherweise nicht so intensiv, aber das ist Teil des Gesundungsprozesses. Das heißt, wenn etwas auftritt, ist die positive Konnotation, das dient dem Gesundwerden. Ja? Das blockiert natürlich dieses, es ist schon wieder da, dieses Rückfalldenken letztendlich. Jetzt muss ich aber einen wichtigen Punkt berücksichtigen, das Problem bei Angstpatienten ist immer, wenn sie etwas spüren, ja, dass sie sofort es interpretieren mit, oi, es ist wieder da, es. Ja. Das heißt, das würde auch die Gefahr sein hier, kaum sinkt die Kurve runter, würden geübte Angstpatienten sofort sagen, der Thomas hat zwar gesagt, dass etwas kommen könnte, aber es ist schon wieder da, es ist ein Rückfall. Damit ich den Klienten da Veränderung ermögliche, muss ich ihm erlauben, etwas spüren zu können. Ja, das muss jetzt nicht, das sollte nicht Angst sein, aber es kann Nervosität sein, es kann Aufgeregtheit sein oder was auch immer. Ich definiere das Problem so um, dass ich sage, Ihr Problem ist nicht so sehr, dass Sie Angst haben, sondern dass Sie zurzeit verunmöglichen, alternative negative Gefühlsäußerungen, die zum menschlichen Leben dazugehören, zuzulassen. Ja, weil Sie immer alles unter der Angstbrille sozusagen sehen. Ziel dabei ist, schlecht gehen dürfen. Das ist heute für sehr wesentlich. Ohne dass das Muster aktiviert wird wieder. Ja, ich könnte zum Beispiel einen Klienten fragen, wie kann es Ihnen gelingen, dass es Ihnen schlecht gehen darf, ohne dass Sie dann gleich dieses Angsten aktivieren? Wie könnte für Sie zum Beispiel normales Schlechtgehen oder Nervosität oder normal schnelles Herzklopfen aufgrund von Aufregung möglich sein? Ich schaffe also die Voraussetzungen für Differenzierungen. Das kann ich auch dem Patienten oder Klienten als Hausübung mitgeben, das mache ich auch manchmal. Das heißt, also Ihre Gefühle, alternative Gefühle beobachten. Schauen Sie mal, welche Gefühle Sie alle erzeugen können und unterscheiden Sie sie. Da kriegt er oft eine Liste mit oder er legt selber eine an. Letzter Punkt, und dann komme ich schon zum Ende meines Referats. Das Vermeiden von angstbesetzten Situationen oder das Zuhilfenehmen von nahestehenden Personen, um angstbesetzte Situationen überwinden zu können. Das ist einer meiner Hauptarbeitsbereiche. In der Umgang mit Angstpatienten. Diese Klientenstrategie ist sehr intelligent, finde ich. Ja. Es steckt hinter ihr der Wunsch nach Kontrolle, die Illusion der Kontrolle letztendlich. Das Fatale daran ist, dass diese Strategie auch kurzfristig wirkt. Ja. Wenn jemand sagt, er geht nicht aus dem Haus, weil wenn er in einen Supermarkt geht, weiß er, dass er Angst hat oder so, und er bleibt zu Hause, dann erlebt er keine Angst. Das heißt, er erlebt, dass seine Strategie erfolgreich war. Ja, Sie kennen diesen Witz von dem Mann, der klatschend durch die Stadt geht, der andere geht hin und sagt, warum klatschen Sie? Und er sagt, das ist, weil ich die Elefanten vertreiben muss. Und da sagt der Mann, es sind überhaupt keine Elefanten da. Und da sagt der Mann, sehen Sie, es wirkt. Und so nach dieser Logik denken, also arbeiten Angstklienten. Oder eben, ich kann nur mit meinem Mann oder mit meinem Freund einkaufen gehen. Oder er macht das jetzt für mich, das höre ich täglich meistens. Kurzfristig wirkt es, aber der Klient macht niemals die Erfahrung, dass es das Problem beseitigt. Ja, und das weiß er auch, das weiß er schon. Ein Klient hat einmal gesagt, im Moment sinkt der Angstpegel, wenn ich vermeide, aber insgesamt steigt er. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Therapeutisch ausgedrückt, und da bin ich Nadone, ja, Nadone nennt es das Vermeiden, Vermeiden. Das ist therapeutische Strategie. Wie schaffe ich es dazu, das Vermeiden zu vermeiden? Er hat da andere Strategien. Meine Strategie ist folgende. Ich denke mir, der Klient hat nicht nur Angst vor der Angst, sondern er hat auch Angst davor, was passieren würde, wenn er seine Vermeidungsstrategie aufhört. Ja, meine Idee ist eine ähnliche, nur drehe ich die Richtung um. Ich denke mir, ich muss Angst erzeugen für, haben wir gestern gehört. Ich muss ihm Angst machen, wenn er seine Lösungsversuche beibehält. Insofern ist es wichtig, und das möchte ich nochmal unterscheiden, ich mache ihm keine Angst davor, was passiert, wenn die Angst immer wieder kommt, das macht er sowieso, sondern ich mache ihm Angst davor, ich erzeuge Angst, ich nutze die Fähigkeit von Angstklienten, weil das, was die am besten können, ist Angst erzeugen. Ja? Ich nutze sie, um sozusagen sie mit den eigenen Waffen zu schlagen und aus dieser Position rauszukommen. Ich rede mit ihnen, was wird passieren, wenn sie dauerhaft künftig weiterhin vermeiden. Lassen Sie uns doch einmal eine Stunde drüber reden. Ja. Da passiert dann immer Folgendes. Also das heißt, wenn er es beibehält, sein Vermeidungsverhalten, ich nenne das homöostatische Prinzip, ja, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Meistens ist es so, ich kürze das jetzt, oder ich erzähle Ihnen ganz kurz eine Geschichte, geht sich das noch aus? Eine Minute, darf ich? Danke. Kommt ein junger Mann zu mir, 20 Jahre, ein begnadeter Fußballspieler, der noch zu Hause bei den Eltern wohnt und studiert in einer weitergelegenen Stadt von Amstetten. Er kommt zu mir, weil er massive Zwangshandlungen hat, aber auch Panikattacken. Und der Mann sagt, das vordringlichste Problem, er möchte wieder Auto fahren können. Er kann nicht Zug fahren, weil er kommt ja nicht aus geschlossenen Abteilen, das ist unmöglich, er kommt nicht raus. Er kann auch nicht auf der Autobahn fahren, weil da kann man nicht jederzeit stehen bleiben. Er ist in seinem Bewegungsradius extrem eingeschränkt. Er ist nur im Ibstal, fährt er von einem Ort zum anderen, aber nach Wien könnte er zum Beispiel nicht fahren. Er kann alles, was als Gleichaltrige machen, nicht tun. Er traut sich nicht woanders schlafen, er traut sich nicht auf Urlaub fahren, er kann nicht fliegen, er kann bestimmte Sachen, die seine Freunde alle machen, nicht machen und er muss sich immer Ausreden suchen, warum er es nicht kann. Ja, es erzeugt ihm alles Fremde, alles Neue Angst. Und ich frage den Mann, okay, Sie vermeiden, habe ich das richtig verstanden? Sagt er, ja, weil ich habe Angst davor. Sage ich, das ist logisch. Das ist eigentlich ein sehr intelligenter Versuch. Lassen Sie uns darüber reden, wenn Sie so weiter tun. Sie sind jetzt 20, ja, wie geht's weiter? Und da sagt er, ja, meine Freundin wird mich früher oder später verlassen, weil sie nie mit mir auf Urlaub fahren kann oder so. Ja, die Freundin wohnt 70 Kilometer weit entfernt, das muss man dazu sagen. Da muss er ja immer über Bundesstraßen fahren. Wahnsinn, er möchte gerne auf der Autobahn zu ihr fahren. Ich sage, wie geht's weiter? Naja, er wird seinen Job verlieren. Okay, wovon wird er dann leben? Ja, er wird abhängig bleiben von den Eltern, aber das nimmt er in Kauf. Ja, ist okay. Wird er jemals woanders wohnen können? Nein, das kann er nicht. Er muss im Elternhaus bleiben. Ist okay. Es wird nicht bewertet von mir. Ich lasse ihn nur das Horror-Szenario schildern. Und so weiter. Dann sage ich, haben Sie nicht Angst, dass Ihre Eltern sterben könnten? Ja, rein statistisch werden die vor Ihnen sterben. Sagt er, das ist eine große Angst für mich. Ja. Sage ich, wird wahrscheinlich auf Sie zukommen. Ja. Wie geht es denn dann mit Ihnen weiter? Und so gehen wir und er wird dann böse, meistens, der Klient. Und ich sage, letztendlich werden Sie ein sozialer Pflegefall sein. Ja. In welche Wohngemeinschaft würden Sie denn dann gehen? Weil so irgendwie, ja. Aber er zieht das gnadenlos durch. Ja, das ist mir bewusst. Ja, das ist so, das wird so kommen. Ja, das macht mir nichts aus. Er kommt in eine Entscheidungsposition. Und ich denke mal, Menschen, die Entscheidungen treffen können, ja, die kriegen wieder Macht. Und sie können auch andere Entscheidungen treffen. Jedenfalls, okay, die Stunde ist aus, ist nichts Dramatisches passiert. Ja, kein genialer Kniff oder so. Der Mann lässt sich einen neuen Termin geben und beim nächsten Mal kommt und sagt, Herr Doma, und das passiert immer wieder. Er sagt, Herr Doma, beim letzten Mal ist irgendetwas passiert. Sag ich, was ist denn passiert? Sagt er, stellen Sie sich vor, ich bin nach der Stunde zu meiner Freundin nach St. Pölten gefahren, aber über die Autobahn. Sag ich, das glaube ich jetzt nicht. Sagt er, ich habe es auch nicht geglaubt, ich bin erst in St. Pölten draufgekommen. Das ist aber dieser Effekt, den der Giorgio Nardone in dem Buch Pirouetten im Supermarkt, für das ich auch Werbung mache, beschreibt. Ja? Menschen kommen aus einem inneren aufgeschaukelt sein, machen die verrücktesten Sachen, wo sie erst nachher entdecken, und das ist sozusagen das Ziel von jeder strategisch-systemischen Kurztherapie, zu entdecken, dass sie gehandelt haben, ja, dass sie sich etwas zu handeln getraut haben, was sie sich vorher niemals zugetraut hätten. Und der sagt dann, ja, stellen Sie sich vor, dreimal bin ich schon gefahren, und ich sage, und Probleme, sagt er, überhaupt nicht. Und mit diesem gewonnenen Aktionsradius, ich habe gleich gesagt, das müssen wir jetzt trainieren, ja, jetzt haben wir ein Trainingsproblem, ja, kein psychologisches oder psychopathologisches Problem, jetzt haben wir, okay, er trainiert wie ein 15-Jähriger, der normalerweise mit dem Moped fährt, ist er ein 20-Jähriger, der mit dem Auto fährt, jetzt muss trainiert werden. Ja, was traut er sich denn zu? Wie könnte er denn Schritt für Schritt weiter trainieren, seinen Aktionsradius machen und so weiter? Und ja, ein, zwei Stunden noch und dann haben wir beendet, weil er war zufrieden. Ja, auch die Zwangshandlungen sind drastisch reduziert worden. Ja, und das ist so das Prinzip, mit dem ich immer stärker arbeite. Im Chinesischen, in der chinesischen Strategiemlehre, die der Giorgio Nardone auch verwendet, würde man zu diesem Vorgehen sagen, das Feuer mit dem Holz ersticken. Ja? Ich sage noch dazu, wo ich das her habe, weil ich behaupte nicht von mir, dass ich ein begnadeter Wissenschaftler bin, aber ich lese manchmal was, wenn mir Zeit dazu bleibt. Und zwar habe ich eine Lieblingsautorin, die heißt Gillian Hoffman, vielleicht kennt die wer, die Staatsanwältin der Untersuchung des Versace-Mords, die seit als Thriller schreibt, und die hat ein Buch herausgebracht, das heißt Vater Unser. Sehr empfehlenswert übrigens. Und da ist ein Satz drinnen, die Protagonistin, die Staatsanwältin sagt, handle steht so, dass die Angst vor der Veränderung kleiner ist, als die Angst, es nicht getan zu haben. Und das ist in Wirklichkeit das, was ich probiere. Gut, ich bin jetzt am Ende meiner Ausführung. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke schön.
Fragen?
Der Kollege hat eine Frage.
Ganz am Anfang zu dem Beispiel mit dem MR zurückkommen, ja. Und Sie fragen, also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass eigentlich quasi so ein angsterzeugendes Team und eine Maschine noch nie was gelernt hat aus den Beispielen der Patienten. Also ich weiß nicht, haben Sie dort vielleicht jetzt einen Beratungsvertrag mit dem Institut?
Nein, die würden mir niemanden schicken, weil sie mich jetzt kennen. Ja. Nein, ich war selber auch überrascht. Also einerseits war die Dame sehr professionell und andererseits hat es mich auch gewundert, wenn man in so einem Kontext arbeitet, dass man solche Mechanismen, die angsterzeugend sind, unbeabsichtigt, glaube ich, macht. Möglicherweise war die auch nur eine Aushilfe dort, ich weiß es nicht. Aber mich hat es auch überrascht, ja.
Die brauchen Konsiliarpsychotherapeuten
auch. Ja, ja. Danke, das finde ich auch.
Aber es ist ja in vielen Fällen die gängige, der Lösungsversuch von der Umgebung mit Angst umzugehen. Nicht? Jetzt beruhig dich, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es hat nur jeder zusammengebracht. Ne? Entspann dich. Fragen an den Christoph Thoma.
Ganz hin.
Ich wollte gerne wissen, was es für Erfahrungen gibt mit Rückfällen. Also
ja, gibt's. In meinem Konzept, und das habe ich auch lernen müssen, weil ich habe immer sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass es nach 1, 2, 3 Stunden dramatische Verbesserungen gegeben hat. Ja, das war natürlich sehr toll und ich habe mich gefreut und habe gehofft, dass das was mit mir zu tun hat, mit meiner Arbeitsweise. Und dann sind die immer in der 3., 4. Stunde gekommen und haben gesagt, aber ich habe schon wieder. Deswegen ist mir die Prävention von Rückfällen dermaßen wichtig, dass ich das als 3. Punkt sozusagen eingeführt habe, standardmäßig jetzt. Ich muss dem zuvorkommen. Ja, ich muss sagen, wenn Sie, es wird Besserung hoffentlich auftreten. Ja, es ist fast immer so, dass Angstklienten dann erleben, allein durch die Gespräche, das hat mir so geholfen, es ist leicht besser geworden oder so. Aber dass es nicht vorbei ist, dass ich das unterbreche, dass wenn dann wieder mal was kommt, das sofort wieder, oje, es hat alles nichts genutzt. Deswegen prophezei ich, etwas wird natürlich kommen. Wenn Sie gesund werden, wird etwas kommen, weil Seismograph, die Wellen werden weiter ausschlagen, aber sie werden kleiner werden. Ja? Aber es wird, das ist eine Suggestion, es wird nicht mehr so oft sein, es wird nicht mehr so lange dauern, es wird nicht mehr so stark sein, ja. So eine Behauptung, die ich dann untermauere und ihn sozusagen auch suchen lasse. Was bei der nächsten Panikattacke können Sie bitte ganz aufmerksam beobachten, was ist diesmal anders, wäre zum Beispiel so eine Frage, die ich stelle. Ja? Damit unterstelle ich, dass etwas anders sein könnte und anders sein wird. Und interessanterweise, es ist dann immer etwas anderes. Ja? Diesmal hat es nicht so lange gedauert. Wird sofort als sehen Sie, es geht bergauf, aber es ist nicht vorbei, aber es geht bergauf, von mir konnotiert. Aber es ist sehr wichtig.
Das ist Hypnotherapie.
Ja.
Manchmal passiert es mir in der Praxis, dass Klientinnen und Klienten Medikamente brauchen, um mal runterzukommen, um auch behandlungsfähig zu sein oder in die Praxis kommen zu können, aufgrund ihres Leidensdruckes. Ja. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, um auf Variante 3 oder 4 zu kommen, dass die Klientinnen spüren müssen, dass sie die Veränderungen und nicht die Medizin macht. Wie geht es Ihnen mit diesen Geschichten?
Danke, das ist auch ein sehr wesentlicher Punkt, weil wenn auf einmal Veränderung eingetreten ist, dann führen die in der Regel das den Medikamenten zugute. Ja, das ist auch verständlich und das ist auch bis zu einem gewissen Grad okay, aber es ist nicht hilfreich. Ja. Deswegen, und das wird auch immer diskutiert, ich sage dann immer, sind Sie sicher, dass das die Medikamenten waren? Na, sicher bin ich mir ja nicht, wissen Sie, ich bin Angstpatient. Dann sage ich, möglicherweise hat das 50-50, ja, 50-50 ist gut. Dann sage ich, wissen Sie, andere Menschen haben das einmal so erklärt, ein Medikament ist wie ein Starterkabel, das ermöglicht einem Motor, der nicht anspringen will, dass er läuft, aber laufen tut der Motor selber, nicht das Kabel. Und dann sagen die Leute, damit kann ich was anfangen. Ja, es ist natürlich auch fatal und ich beschreibe dann eine Möglichkeit, wie man rauskommt, wenn es gut geht über einen längeren Zeitraum, aber man sich nicht sicher ist, ob das nicht doch etwas mit Medikamenten zu tun haben könnte, wie man wegkommt von Medikamenten. Weil das ist nämlich wirklich schwierig. Ja, wird im Buch beschrieben, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber das sind Probleme, die muss man meistern. Das Ende der Therapie ist sehr oft, glauben Sie, kann ich jetzt schon aufhören mit den Medikamenten? Ja? Das Interessante bei Medikamenten ist ja, dass sie sofort wirken. Das hat mir mal ein Klient erzählt. Wissen Sie, da habe ich die Xanoa, die habe ich immer bei mir mit. Das ist auch typisch. In der Geldtasche immer. So wie, was weiß ich, den Haustürschlüssel habe ich immer mit. Und wenn was ist, und der Arzt hat gesagt, dann nehmen Sie es. Und die Klienten sagen, und ich schiebe es in den Mund und es wirkt schon. Es ist noch nicht einmal auf der Zunge und es wirkt schon. Ja. Aber da kann man darüber reden, was da passiert. Ja. Dass es ein Hilfsmittel ist oder ein sehr gutes Hilfsmittel und soll jetzt überhaupt nichts gegen Medikamente gesagt werden. Im Gegenteil. Ja. Aber dass die Leistung dieses es geht mir jetzt besser, dass die von ihm kommen muss. Konzept der Beteiligung.
Sie haben über das Warum gesprochen.
Ja, Alter.
Und zu mir kommen immer wieder Leute mit der Frage, warum gerade ich? Warum passiert das gerade mir und schon wieder mir?
Ich würde
gehen Sie da damit
hin? Ich bin bekannt für einen provokanten Stil. Ich würde sagen, warum nicht? wie kommen Sie auf die verrückte Idee, 80% der Menschen leiden unter Angstzuständen immer wieder oder so irgendwie, warum gerade Sie nicht? Weil dann komme ich auf eine andere Ebene. Ja? Oder ich muss Sie sozusagen, ich muss schauen, was steckt dahinter für eine Idee. Ja? Diese Idee vergleicht sich mit anderen, ja? Das kann man irgendwie nutzen. Aber ich vom Stil her würde sagen, wie kommen Sie auf die Idee, dass Sie gerade Sie verschont werden müssten? Also ich sage das wertschätzend, ich sage das jetzt nur ein bisschen flapsig. Ja? Dann komme ich auf eine andere Ebene. Ich muss es thematisieren, behandeln, aber ich muss eine Bedeutung finden, mit der ich dann leben kann. Ich würde zum Beispiel fragen, Sie haben recht, könnte man auch sagen, aber stellen Sie sich vor, jeder hat irgendwas. Wenn Sie das nicht hätten, was hätten Sie denn dann? Was glauben Sie denn? Und das kommt auch vor, dann sagen manche Leute, dann hätte ich wahrscheinlich Krebs, weil meine Mutter hat auch Krebs. Dann sage ich, aha, okay, weil dann wird das gewichtet, es wird anders gewichtet. Lieber Panik als Krebs. Das ist jetzt keine Antwort, keine befriedigende, ich weiß es, aber ich muss damit irgendwie umgehen. Kann eine Gegenfrage stellen, was auch immer. Ich kann schauen, was ist die Angst dahinter? Ja, wo kommt diese Frage her, würde ich schauen. Ich würde sie nicht direkt beantworten, aber ich würde irgendwie damit umgehen müssen. Noch eine Frage.
Die Frage, verwenden Sie diese Modelle auch bei anderen Symptomen und Diagnosen oder ausschließlich bei der Angst?
Ich habe fast nur Angstklienten, manchmal Kinder. Nein, auch bei Burnout-Sachen teilweise. Also nicht jetzt eins zu eins das Gleiche, aber so Modelle der Hoffnung irgendwie, des Hoffnens und Bangens, das kann man sicher in anderen Situationen gut auch verwenden. Weil letztendlich die Erwartungen des Klienten das Wichtigste sind. Nicht die Vergangenheit, ja, sondern die künftigen Erwartungen sind das Wichtigste. Weil wenn jetzt der Klient kommt und der glaubt, er kriegt Hilfe jetzt und dann ist es vorbei oder so. Möglicherweise kriegt er Hilfe, aber es ist nicht nach einer Stunde vorbei. Dann kippt er wieder, er wird hoffnungsloser. Und das sagen alle Leute. Sie sind der fünfte Therapeut, Herr Thoma, wenn Sie mir nicht helfen können, dann bringe ich mich um. Höre ich auch immer wieder, ja. Weil sie, diese Erwartungshaltung ist Teil dieses Problemmechanismus. Und das muss bekämpft werden. Aber man kann sicher Elemente auch, also diese Erwartungen auch bei anderen Symptomen abfangen. Oder wie wird man gesund, wenn man Depressionen hat? Das wäre für mich eine interessante Frage. Was glauben Sie denn? Wie geht der Gesundungsverlauf? Keine Ahnung, aber entwickeln wir einen realistischen, der Rückfälle mit einschließt und sogar als Teil des Gesundungsprozesses voraussetzt. Das ist kraftvoll. Ja?
Das ist der Vorteil von Variante 3 gegenüber Variante 4.
Genau.
Ist nicht im Griff. In genau. Variante 3 kann ich
da
die Erfahrung machen,
sein.
Ich kontrolliere es, ich habe es
genau. Im Griff. Ich kann es beeinflussen.
Herzlichen Dank, Christoph Thoma. Ich glaube, der Giorgio Nardone hätte große Freude gehabt. Da war viel drin, was er anders nennt, ein bisschen anders macht, aber okay. Die Linie ist ganz ähnlich. Wir machen ein bisschen früher eine halbe Stunde Pause. Den Kaffee gibt es heute herunten. Der Büchertisch ist oben und in einer halben Stunde geht es weiter mit Tiziana Verbitz und Roberto Milanese.
Dankeschön.